DW Menschen und Märkte.
Griechenlands Regierungschef in Brüssel. Der Euro im Sinkflug und Ägyptens Präsident hofft auf Investitionen. Das sind unsere Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker und sage herzlich willkommen. Der griechische Premierminister Alexis Tsipras traf heute in Brüssel Jean-Claude Juncker, den Chef der EU-Kommission. Beide Seiten waren bemüht, die in den letzten Tagen zunehmend vergiftete Atmosphäre etwas zu entspannen. Doch konkrete Zusagen für die Griechen gab es nicht. Juncker bot zumindest Hilfe an, um vorhandene EU-Töpfe besser zu nutzen. Unterdessen steigt der finanzielle Druck auf die Regierung, denn sie hat im Januar und Februar deutlich weniger Steuern eingenommen als erwartet. Bettina Meyer aus Brüssel.
Beim Empfang des griechischen Staatspräsidenten Alexis Tsipras in Brüssel herrschte zur Abwechslung mal Kuschellaune.
Alexis will discuss this with Jean-Claude Juncker.
I will make a certain number of proposals to my friend Alexis.
EU-Parlamentspräsident Martin Schulz und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker sprachen den griechischen Präsidenten mit Vornamen an. Das soll Vertrauen schaffen, denn das hat in den letzten Wochen gelitten. Kommissionschef Juncker bot seinem Freund Alexis gar an, ihm Vorschläge für das Reformprogramm zu machen, das Griechenland Ende April vorlegen muss. Dann muss die griechische Regierung erklären, wie genug Geld in die Kassen kommen soll, um Schulden zu bezahlen und die Wirtschaft voranzubringen. Ein schwieriges Unterfangen, denn Griechenland droht bereits jetzt, das Geld auszugehen. Hilfen aus dem Rettungspaket sind nicht in Sicht. Ich bin optimistisch, weil ich hier mit guten Freunden von Griechenland spreche. Wenn der politische Wille da ist, ist alles möglich.
If there is the political will, everything is possible.
So Alexis Tsipras. Dass alles möglich ist, wenn man mit Griechenland verhandelt, hat aber auch der Schlagabtausch der vergangenen Wochen gezeigt. Zum Beispiel die jüngste Beschwerde der griechischen Regierung über Wolfgang Schäuble. Alles Missverständnisse, die man ausräumen wird, versprach Martin Schulz diplomatisch. Wir haben einfach verschiedene Interpretationen der Entscheidungen in der Eurogruppe gesehen. Das hat zu Spannungen geführt. Aber, Herr Premierminister, sagt Schulz mit einem Lächeln und wendet sich Tsipras zu, wir sind da optimistisch, dass wir diese Missverständnisse und offenen Konfrontationen lösen können.
Confrontation could be solved.
So Schulz. Eine Geste, die Tsipras allerdings weniger diplomatisch erwiderte. Es ist jetzt Zeit, dem griechischen Volk eine Botschaft der Hoffnung zu senden und nicht immer nur zu sagen, Verpflichtungen, Verpflichtungen, Verpflichtungen. Es gibt kein griechisches Problem, sondern ein europäisches Problem.
There is no Greek problem. There is a European problem.
Und so klang Tsipras Hilfsanfrage in Brüssel irgendwie wie eine Forderung. Kommissionschef Jean-Claude Juncker machte gute Miene zum bösen Spiel. Ich bin nicht zufrieden mit den Entwicklungen der vergangenen Wochen. Wir haben nicht genug Fortschritte gemacht. Aber ich schließe eine Niederlage vollkommen aus. Ich will nicht, dass wir scheitern und Europa auseinanderbricht. Dies ist eine Zeit, in der wir Europäer zusammenhalten müssen.
Ich don't want a failure. I would like the Europeans to grow to
So Juncker. Konkrete Zusagen machten die EU-Politiker nicht. Dennoch will die EU-Kommission Griechenland bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und beim Ankurbeln des Wirtschaftsmotors unterstützen, sagte ein EU-Sprecher nach dem Treffen. Die Kommission wolle dazu eine Taskforce einrichten, die ausloten soll, wie Gelder aus verschiedenen EU-Töpfen bestmöglich zu nutzen sind. Denkbar wäre es, Hilfen aus der sogenannten Jugendgarantie, einem EU-Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, schneller nutzbar zu machen, schlug EU-Parlamentspräsident Martin Schulz vor. Doch das dürfte Griechenland auch nicht helfen, wenn es darum geht, Schulden in Milliardenhöhe zurückzuzahlen. Bereits in diesem Monat wird eine Zahlung fällig. Wie die griechische Regierung das Geld aufbringen will, ist auch nach dem Treffen in Brüssel weiter unklar.
Anfang der Woche hat die Europäische Zentralbank damit begonnen, Milliarden in die Finanzmärkte zu pumpen, indem sie Anleihen kauft. Die Wirkung blieb nicht aus. Der Euro verliert zunehmend an Wert und kostet nur noch wenig mehr als einen US-Dollar. Ob das jemandem hilft, hat Rolf Wenkel untersucht.
Der schwache Euro ist hochwillkommen, könnte man jetzt argumentieren, denn er macht die Produkte der europäischen Exporteure auf dem Weltmarkt billiger und damit insgesamt wettbewerbsfähiger. Mit der Abwertung des Euro kann man sich zudem ein wenig Inflation importieren und Deflationsgefahren in Schach halten. Wenn aber eines der wichtigsten Importprodukte, nämlich Erdöl, auch billiger wird, hält sich dieser Effekt in Grenzen. Außerdem hat die Europäische Zentralbank überhaupt kein Mandat, mittels Wechselkurspolitik europäische Exportförderung zu betreiben. Das findet auch Anton Börner, Präsident des Außenhandelsverbandes BGA.
Draghi sagt, die Italiener und die Spanier, die können nicht mehr exportieren, weil der Euro zu teuer ist. Ich mache den Euro billig. Dann sage ich zu Herrn Draghi, aber wissen Sie eigentlich, dass da meine Produkte auch billiger werden? Haha, das heißt, das deutsche Auto wird auch billiger. Glauben Sie, dass deswegen jemand ein Fiat oder ein Peugeot oder ein Citroën kauft? Nein, der kauft eben das deutsche Auto um 20% billiger.
Angefangen hatte der Euro als sogenanntes Buchgeld oder Giralgeld am 4. Januar 1999 bei einem Dollar 17,47. Zu diesem Preis wurde er in Sydney gehandelt, der ersten großen Börse, die nach dem Jahreswechsel mit dem Handel begann. Doch weil diese Währung bis zur Einführung des Bargeldes im Jahr 2002 erst einmal eine virtuelle Währung war, fehlte die Nachfrage der Anleger und Investoren, sodass der Euro am 27. Januar 2000 erstmals unter die Dollarparität rutschte. Und es sollte noch schlimmer kommen. Im Oktober 2000 bekam man für einen Euro gerade mal noch 82 US-Cent und es wurden Befürchtungen laut, der schwache Euro könne die Weltwirtschaft destabilisieren. Mit der reibungslosen Einführung des Euro-Bargelds im Januar 2002 aber wendete sich das Blatt. Am 15. Juli reichte es wieder zur Dollarparität und im Juli 2008 erreichte die Gemeinschaftswährung mit 1,6038 ihr vorläufiges Rekordhoch. Doch seitdem geht es bergab und Halt findet der Euro derzeit nirgendwo. Im Gegenteil, mit ihrer Geldpolitik drückt auch die US-Notenbank Fed zusätzlich auf den Eurokurs. Kommende Woche könnten in Washington die US-Zentralbanker um Fed-Chefin Janet Yellen die erste Zinserhöhung seit Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2007 vorbereiten. Die meisten Experten rechnen für den Sommer mit der Zinswende in den USA und gehen davon aus, dass der Dollar schon vorher weiter steigt. Blessuren musste und muss die Gemeinschaftswährung vor allem wegen der Krise der Eurozone hinnehmen. Besonders der Dauerstreit zwischen dem finanziell schwer angeschlagenen Griechenland und seinen Geldgebern im Rest der Währungsunion belastet das Vertrauen vieler Investoren. Und ein schwacher Euro schadet gerade dem kriselnden Süden der Eurozone, warnt Stefan Kotz vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel.
Kurzfristig bewirkt ein schwächerer Außenwert ja gerade, dass die Güter für die Inländer, die sie aus dem Ausland kaufen wollen, teurer werden. Und gerade Volkswirtschaften wie Griechenland, die kaum eine eigene Industriebasis haben, müssen dann tatsächlich den Gürtel enger schnallen, weil insgesamt die Kaufkraft, die sie noch haben, dann nochmals gemindert wird.
Andererseits profitiert Deutschland von der Talfahrt der Währung. Für den Export-Vize-Weltmeister wirkt ein schwächerer Euro wie ein Konjunkturprogramm. Multinationale Konzerne, die den Großteil ihrer Geschäfte im Ausland machen, können die in Stuttgart, München, Essen oder Wolfsburg gefertigten Produkte im Ausland deutlich günstiger verkaufen. Euro-Ländern ohne großes Auslandsgeschäft wie Spanien, Portugal und Griechenland nutzt das hingegen wenig. Die Konjunkturentwicklungen in der Eurozone könnten also weiter auseinanderklaffen. Zudem warnt der Kieler Experte Stefan Kotz vor einem möglichen Abwertungswettlauf.
Sie können niemals einseitig einen Wechselkurs verändern, sondern das ist ja der Preis für das Verhältnis zwischen zwei Währungen. Und damit muss auch das Ausland immer mitspielen oder zumindest ruhig halten. Und in dem Moment, wo auch das Ausland auf die Idee kommt, ihrerseits die eigene Währung schwächen zu wollen, könnten wir dann in einen Abwertungswettlauf hineingeraten. Und das wäre nun wirklich das Letzte, was die Weltwirtschaft gebrauchen kann, denn dann haben wir globales ökonomisches Chaos.
Wechselkurspolitik kann keine Strukturreformen ersetzen, findet auch BGA-Präsident Anton Börner. Das Problem sei die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der südlichen Krisenländer. Auf der anderen Seite laste die EZB der Weltgemeinschaft neue Probleme auf. Kaum jemand werde tatenlos zuschauen, wenn im zweitgrößten Wirtschaftsraum die Währung abgewertet werde.
Die EZB hat hier eine Tür geöffnet, hinter der die Gefahr eines Währungskrieges lauert. Dieser Weg ermuntert andere Staaten geradezu, gleichfalls eine Politik der Außenwirtschaftsförderung mittels Wechselkursabwertung anzustreben. Dieser Schritt zerstört das notwendige weltweite Vertrauen in eine stabile Währung und gefährdet den Zusammenhalt Europas.
Und Stefan Kurz vom Kieler Institut für Weltwirtschaft ergänzt:
Für die Konjunktur mag es kurzfristig hier und da stimulierende Effekte haben. Langfristig ist eine schwache Währung, eine Weichwährung, natürlich das Gegenteil von dem, was Wachstum und damit auch Wohlstand schaffen kann.
Der Euro im Sinkflug, Rolf Wenkel berichtete. Im ägyptischen Ferienort Sharm el-Sheikh findet bis zum Wochenende eine internationale Wirtschaftskonferenz statt. Die Regierung hatte monatelang dafür geworben, in der Hoffnung, ausländische Geldgeber ins Land zu locken. So will sie die Wirtschaft wieder ankurbeln, die seit dem Volksaufstand 2011 stark geschwächt ist. Unter den rund 1700 Teilnehmern der Konferenz sind auch Wirtschaftsminister Gabriel und Vertreter der deutschen Wirtschaft. An großen Plänen mangelt es nicht in Ägypten, berichtet Björn Blaschke.
Wenn Ahmed As-Sayed al-Nagar auf Ägyptens Großprojekte blickt, dann lässt ihn das in ganz großen Kategorien denken. Diese Region könnte Ägypten zu einem neuen Hongkong werden lassen.
Another Hongkong.
Nagar ist kein Träumer. Er ist ein klar denkender Wirtschaftswissenschaftler und zwar einer der renommiertesten Ägyptens. Als solcher leitet er das Ahram Center für strategische Studien, die bekannteste Denkfabrik des Landes. Eine staatliche Einrichtung. Und trotzdem ist Nagar ein höchst kritischer Beobachter der Regierungspolitik unter Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Seit dessen Wahl ins Amt des Staatsoberhauptes hat Nagar beispielsweise öffentlich erbost den repressiven Umgang des Innenministeriums mit liberalen Revolutionären kommentiert. Wenn es allerdings zur Wirtschaftspolitik der ägyptischen Führung kommt, springt Nagar Präsident Sisi zur Seite. Er versucht, Dinge zu erreichen, Reformen durchzusetzen. Das kann helfen, die Wachstumsrate zu steigern. Daher ist Nagar auch ein Befürworter der ägyptischen Wirtschaftsentwicklungskonferenz, die jetzt in Sharm el-Sheikh stattfindet. Ihre Teilnahme zugesagt haben Staats- oder Regierungschefs und Minister aus rund 60 Ländern, dazu Repräsentanten von UN und EU, der Weltbank und der Arabischen Liga sowie selbstverständlich Wirtschaftsvertreter. Sie alle sollen aus erster Hand über die Wirtschaftsplanungen der ägyptischen Regierung informiert werden. Die setzt darauf, dass in den kommenden Jahren einheimische wie internationale Geldgeber in Ägypten investieren und über wirtschaftliches Wachstum im Land Stabilität geschaffen werden kann. Ahmed al-Sayed al-Nagar:
It's very important to begin.
Es ist sehr wichtig, mit uns selbst zu beginnen. Immer wenn man gute Bedingungen für einheimische Investoren schafft und die sich darauf einlassen, dann sehen internationale Investoren, dass sie dem folgen können. Daher, sagt Nagar, sei das Suezkanalprojekt auch so wichtig. Der Kanal verbindet seit 1869 das Rote mit dem Mittelmeer und ist seither eine der wichtigsten Transportrouten weltweit. Ohne sie müssten Handelsschiffe, die beispielsweise aus Asien nach Europa wollen, ganz Afrika umrunden. Die Führung Ägyptens lässt nun gerade diesen künstlichen Wasserweg vertiefen und verbreitern. Zu dem alten Kanal wird obendrein auf einer Länge von 35 Kilometern ein neuer Parallelkanal gegraben, um fortan lange Wartezeiten abzukürzen und damit mehr Geld in die leeren Kassen zu bringen. Ein Megaprojekt, das bis zum Sommer abgeschlossen sein soll und das allein von Ägyptern finanziert wird. Ahmed al-Sayed al-Nagar: Innerhalb von 8 Tagen nur hat die Regierung rund 64 Milliarden ägyptische Pfund gesammelt. Das sind mehr als 7,5 Milliarden Euro innerhalb von 8 Tagen nur. Von Banken, von einfachen Ägyptern im Land, aber auch von Ägyptern, die im Ausland arbeiten. Das sei ein Vertrauensbeweis der Ägypter, ein Signal, das auch ausländische Investoren verstehen müssen, so Nagar. Deren Investitionen brauche Ägypten für die Pläne, die zum Suezkanalprojekt entworfen wurden. Entlang des Kanals sollen Industrie- und Handelszonen entstehen, Logistikzentren und Schiffswerften, Transit- und Lagerbereiche. Kurz, Ägypten soll eine Wirtschaftsdrehscheibe werden zwischen Asien, Afrika, den Golfstaaten und Europa. Und der Sinai, der direkt an den Suezkanal angrenzt, soll im Zuge dessen gleich mitentwickelt werden. Die Pläne sehen neue Touristenhochburgen auf der Halbinsel vor, aber auch Fischfarmen oder Glasproduktionsfabriken, weil der dafür notwendige Sand reichlich vorhanden ist. Ägypten mit seinen mehr als 90 Millionen Einwohnern biete viele Arbeitskräfte und ein extrem niedriges Lohnniveau. Seit kurzem zudem ein neues Investitionsgesetz, das es Ausländern erleichtern soll, Geld nach Ägypten zu bringen und Gewinne auch wieder auszuführen. Das Gesetz soll zudem Grundlage zum Abbau der Bürokratie sein, die bisher ein Einfallstor darstellte für Korruption. Über die sagt Wirtschaftswissenschaftler Nagar, wir müssen einen Durchbruch beim Kampf gegen die Korruption schaffen. Denn Korruption berge unkalkulierbare Kostensteigerungen, etwas, das Investoren nicht schätzen. Genauso wenig wie Unsicherheit durch Terror, islamistischen Terror. Eine wirksame Waffe gegen den aber, so Nagar, sei wirtschaftliches Wachstum ebenfalls. Auch deshalb brauche Ägypten ausländische Investoren.
Mit diesem Beitrag von Björn Blaschke sind wir am Ende der Sendung. Jürgen Kuhn in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.